Hier haben Sie einen der schönen Blicke auf unser schönes Stuttgart. So hatten wir früher ein Lesebuch in der Schule, unser schönes Stuttgart. Um 1250 hat sich der innerste Kern von Stuttgart gesammelt, um das Schloss, neue gab es ja nicht, es war das Schloss, und die entstehende kleine Kirche, die zwar gleich als Basilika geplant war, die Stiftskirche, aber es war noch nicht daran gedacht, das Chorherrenstift von Beutelsbach nach Stuttgart zu holen. Es gab erst eine Entscheidung, so um 1300. Aber 1250 der Stadtkern, die alte Stadt. Dann um 1350 die Leonhardsvorstadt, die ging bis zum Schellenturm. Manche von Ihnen kennen auch den Schellenturm. Oder auch Esslinger Vorstadt genannt. Und erst um 1450, als Stuttgart an Meer gewachsen ist, jenseits des Grabens, heute Königstraße, die obere Vorstadt mit dem Dominikanerkloster, das ein großes Hospital hatte, deshalb Hospitalkirche, Hospitalhof, bis zum See. Seestraße ist ein Begriff, da war dann die Grenze des mittelalterlichen Stuttgart. Erst sehr viel später. Im letzten Jahrhundert, wie gesagt, die Gründerjahre, als Deutschland reich wurde, ist Stuttgart, das alte Stuttgart, aus den Nähten geplatzt, zuerst nach Westen. Typisch sind die katholische Marienkirche, evangelische Matthäuskirche in Häslach und vor allem die Johanneskirche am Feuersee, nach Westen ausgedehnt. Und dann kam auch die Ausdehnung nach Osten über das Königstor, da steht heute der Hauptbahnhof, hinaus Friedenskirche Stöckach. Alte Orte waren Gablenberg, Geisburg, die sind viel älter als Stuttgart, Häslach. Also die Ausdehnung nach Osten kam dann, und hier, wo wir stehen, da war noch nicht Stuttgart, da ist die alte Weinsteige hinaufgegangen durch die Weinberge und erst so in den Gründerjahren wurde die Stitzenburg bebaut. Wir stehen hier an dem Gebäude, Danneckerstraße 19a, das gerade der offene Abend umbaut. Es war nach den Wiederaufbaujahren, 50er Jahren, das Zentrum des Jugendwerks. Zuerst Evangelischer Jungmännerbund, Mädchenwerk. Wir wollen ja dafür etwas hören, wie bei dem Entstehen Stuttgarts geistlich geprägte Männer und Frauen wach waren, die zugleich mit dem Aufbau der Häuser und Straßen geistlich, glaubensmäßig aufgebaut haben. Und eine Errungenschaft davon war nicht bloß Diakonie, evangelische Gesellschaft, Mission, sondern auch Jugendarbeit. Einer der letzten Stationen wird die Keimzelle der Jugendarbeit sein, Hofküfermeister Engelmann. Zuerst war der junge Mann im Blickfeld der Jugendarbeit. Der wurde aus der heimatlichen Familie auf der Alp oder im Schwarzwald herausgespült, war einsam in irgendeiner Mansardenkammer in Stuttgart und haben Christen gesagt, ich muss diese einsamen jungen Männer sammeln, damit sie nicht in Kaschemmen umkommen. Das Mädchen wurde erst sehr viel später aus der Großfamilie herausgespült. Die Diakonisteneinrichtungen waren eine Möglichkeit, dass die ersten Frauenberufe überhaupt gab. Und da ist nach und nach der Jungmännerbund entstanden, der sehr viel Missionarisches betrieben hat, mit einer tollen Konzeption. Man kann nicht vor Ort bei jeder Andacht in der Jungschar oder im Jugendkreis sagen, komm zu Jesus. Das schleift sich ab. Aber ihr müsst, wenn ihr eure Landestreffen macht und Landesfreizeiten und Posaunentage, ganz klar zum Herrn rufen und wir wollen dann 52 Wochen lang nachfüttern, im Glauben stärken. Das war ursprünglich die Konzeption des Jungmännerwerks, Mädchenwerks, das hier seine Zentrale hatte. Und jetzt marschieren wir hinunter, mehr in die Esslinger Vorstadt. Sie haben also einen ideal schönen Tag erwischt, bei dem man sogar noch einen Eindruck hat von Stuttgart, die Stadt zwischen Wald und Reben, einen der wenigen Weinberge noch unterhalb vom Bismarckturm, den man heute schön sieht, aber vor uns die englische Kirche, 1868 gebaut. Ein Zeichen dafür, dass England nach und nach Interesse bekam an dem aufstrebenden Stuttgart. Stuttgart war durch seine Könige sehr stark mit dem russischen Zarenhaus verbunden Und das war für die Engländer schon interessant. Wir müssen da in dieses Geflecht Württemberg, Russland hineinkommen. Aber dazu hin war Stuttgart auch das Stuttgart des 19. Jahrhunderts durch eine aufstrebende Industrie. Siegle, Gustav Sieglehaus, Gründung von BASF, das war im Grunde ein Vorgänger. Dann Knosp, Simolin, das waren auch Partner, die mit Siegle zusammengingen. Später Bosch und Daimler. Also Stuttgart war eine aufstrebende Industriestadt. Die Engländer kamen. Es gab eine kleine englische Gemeinde, die in der Waisenhauskapelle, Charlottenplatz vorne, ihre Gottesdienste hielt ab 1846, bis dann eine reiche englische Dame diese Kirche gestiftet hat, die 1868 eingeweiht wurde, schon damals vom Bischof von Gibraltar. Die Auslandsgemeinden der anglikanischen Kirche unterstehen dem Bischof von Gibraltar, der hat ja sonst an seinem Felsen nicht viel zu tun. Die Affen kann er nicht beseelsorgen. Und war ein gutes anglikanisches Kirchenleben. Dabei sollten wir uns klar machen, dass Württemberg und überhaupt Deutschland immer wieder profitiert hat von geistlichen Impulsen, die aus England kamen. Von den ersten irischottischen Mönchen angefangen, über Bonifatius, die wesleyische Erweckung. Die Stuttgarter Bibelanstalt ist im Grunde genommen ein Ableger gewesen, 1810, 1812. Der British and Foreign Bible Society. Alle großen Impulse, auch Missionsimpulse, kamen von England. Und diese Kirche wurde finanziell dann unterhalten von der Society for the Propagation of the Gospel. Das ist ähnlich wie die große Church Missionary Society, eine Evangelisationsbewegung gewesen. Die anglikanische Kirche ist bis heute sehr arm finanziell. Deshalb ist sie auf freie Werke angewiesen, die solche missionarischen Unternehmungen unterhält. Dann wegen zwei Weltkriegen ist die englische Gemeinde fast ausgestorben. Die Kirche wurde der altkatholischen Kirche überlassen, die in ihrem Ritus ja ähnlich wie der anglikanische Ritus ist. Also hier die englische Kirche und wir gehen jetzt dann nachher durch die Pfarrstraße an die Kreuzigungsgruppe der Leonhardskirche, Pfarrstraße, weil das älteste Pfarrhaus der Leonhardskirche in dieser Straße stand, aber schon im Mittelalter abgelöst wurde durch das sehr schöne Pfarrhaus, das Ecke Hauptstädterstraße, Färberstraße stand. Da ist also Ludwig Hofacker aufgewachsen, da war sein Vater Amtsdekan. All das uralte Leonhardspfarrhaus stand in dieser Pfarrstraße. Da gehen wir jetzt hinunter. Nächste Station also Kreuzigungsgruppe an der Leonhardskirche. Nicht alles ist durch den Bombenkrieg erst zerstört vom alten Stuttgart. Vieles ist auch vorher schon abgerissen worden. In meiner Jugendzeit, aber das ist schon lange her, war es also toll, dass dieses Bräuninger Hochhaus in der ursprünglichen Form gebaut wurde, 35, 36. An dieser Stelle stand das Haus Reilen. Man hieß diese Marktstraße, die vom Marktplatz heraufführte, vom Rathausplatz, den Gießhübel. War eine sehr sumpfige Gegend. Es führte so eine Art Zugbrücke über den Näsenbach. Früher ist der Näsenbach noch sichtbar gewesen bei Bräuninger U da unten. Der führt hier unten durch. Und hier an der Stelle vom Hochhaus war das Reilensche Haus. Der Friedrich Reilen war sehr revolutionär angelegt und war für Veränderungen im verstaubten Württemberg. Und hoffte, dass eine Revolution einmal das Königtum umwerfen würde, bis er einmal zwei Stuttgarter Weingärtner hörte und sagte, jetzt kommt noch bald Revolution. Ja, dann wird reiches Geld weggenommen, das passt zum Predigtext von heute. Ja, wo fangen wir an? Ja, beim Reilen, natürlich, da gibt es auch was zu holen. Ab dem Augenblick war er nicht mehr so sehr für die Revolution. Er hat eine sehr schöne junge Frau geheiratet, die Pfarrerstochter von Kemnath, die aber lebenslang krank war, die Charlotte Reilen. Die war die Pionierin, trotz ihrer körperlichen Schwäche, des evangelischen Stuttgart. Sie hat das erste evangelische Schulwesen eingerichtet, in ihrem Haus den Lehrer Weidle angestellt und 13 Mädchen gesammelt, hat gesagt, das müssen wir verbreitern. Es gab nachher das evangelische Töchterinstitut, alles was wir heute mit Mörike, Heidehof-Gymnasium haben, evangelisches Schulwesen, kam hier heraus. Sie hat gesagt, wir brauchen in Stuttgart ein Missionsfest. Da haben die frommen Leute gesagt, Hanna, glaub, die Leute, die nicht so arg an Jesus glauben, sind am Schluss auch noch für Mission und verwässern das. Die hatten natürlich auch recht. Aber sie hat das erste Missionsfest eingerichtet. Sie war die Gründerin der Diakonissenanstalt Stuttgart. Alles mit Opfergeldern. Sie meist hat das erste Geld gegeben und tat sehr schwer in der eigenen Familie. Ihr Mann hat vielleicht nicht ganz ohne Grund gesagt, du bist verrückt und bleibst verrückt und mit einer Verrückten kann ich nicht zusammenleben, und ist nach Amerika ausgewandert. Und dort ist ihm Gott begegnet, er hat wieder zum Glauben gefunden. Auf einem ganz langen Weg wurde die Ehe wieder geheilt. Also Haus Reilen, nicht bloß Bräuninger, sollten wir dran denken. Und dann stehen wir jetzt vor der Leonhardskirche, also die zweite Kirche Stuttgarts, in der Vorstadt gebaut, dem Pferdeheiligen gewidmet, weil es hier natürlich auch den Pferdemarkt gab. Hier sind die Fuhrwerke losgefahren. In meiner Jugendzeit habe ich die Hauptstädterstraße nur so erlebt, dass ein großes Gasthaus neben dem anderen war und die Pferdefuhrwerke haben geparkt, der Reihe nach, so wie so Ölsardinen. Und wenn von Hülpen oder von Weilheim von den Großeltern ein Koffer kam oder ein Paket, ging man die Hauptstädterstraße und hat es da im Gasthaus zur Rose oder was abgeholt. In den großen Höfen war es dann abgestellt. Täglicher Fuhrverkehr, da war die Post noch nicht so weit. Also deshalb Leonhard für die Pferde. 1460 etwa die Leonhardskirche gebaut von Aberlin Jörg, dem wir überhaupt neben wichtigen Bauteilen der Stiftskirche etwa die Alexanderkirche Marbach verdanken, die schöne Uracher Kirche, Amanduskirche, ein großer Baumeister, allerdings im Krieg ganz zerstört und schön wieder aufgebaut durch Professor Seiter und Professor Heim, auch Professor Lempf war stark beteiligt. Der Chor ist wiederhergestellt, aber man hat keinen Eindruck, wie groß die Kirche war, wie viele Sitzplätze sie hatte zu der Zeit, als Ludwig Hofacker dort predigte, in Vertretung seines erkrankten Vaters, des Amtsdekans Hofacker. Muss ich was dazu sagen, Amtsdekan war nicht der Dekan von Stuttgart, sondern Dekan für das Amt Stuttgart. Zu dem gehörte hauptsächlich Dägerloch, Bliningen, Bernhausen. Die Leonhardsvorstadt war südlich, für alles was südlich war, zuständig. In Stuttgart war der Papst der Stiftskirchenpfarrer. Wer einmal Stiftskirchenpfarrer war, der hat das Geschehen in Stuttgart bestimmt. Und eigentlich, man hat den Amtsdekan neben hinausgestellt. In der Leonhardskirche wurden bis 1806 keine Taufen, keine Trauungen vollzogen. Es war wie die Hospitalkirche eine reine Predigtkirche. Und 1823/24 war der Vater Hofacker schwer erkrankt und Hofacker wurde als Krankheitsvertreter, er selber war geschwächt, eingesetzt. Und das war die Zeit, dass die Leute Leitern sogar an die Mauer angestellt haben, damit sie durch die Fenster hören, was gepredigt wird. Mit dem Ernst, den wir heute Morgen auch hörten, die Einladung zum ewigen Leben, das hat ganz Württemberg geprägt, dieser erweckliche Ruf Hofackers. In der Leonhardskirche, sehr zu empfehlen, wenn Sie einmal Zeit haben, die Sakristei mit all den Bildern der Pfarrer, die gewirkt haben, etwa auch der berühmte Stadtpfarrer dann vom Herzog vertrieben, weil er sein Liaison mit einer Hofschauspielerin gegeißelt hatte, Albert Knapp, der Freund Hofackers, Wilhelm Hofacker, der Bruder Hofackers, aber etwa auch Gustav Schwab, bis in die heutige Zeit, der spätere Prälat Lemp, haben alle hier in der Leonhardskirche gewirkt. Es war und blieb eine wichtige Predigtkirche. Auch nach dem Wiederaufbau hat der Gottesdienst der Stuttgarter Jugend immer in der Leonhardskirche stattgefunden. Ein geistliches Zentrum mit der schönen Kreuzigungsgruppe. Jetzt würden wir die Hauptstädterstraße hinaufgehen, die ihren Namen davon hat von der Hauptstadt. Nicht Berlin, sondern Kopf weg, Rübe ab. Denn der jetzige Wilhelmsplatz war eine Zeit lang Marktplatz oder Holzmarkt, Krautmarkt, Rübenmarkt genannt, wo man, weil man nicht wusste, ob es wegen Rübe ab oder weil Rübe verkauft wurden. Da war die Richtstätte. Und die Hauptstädterstraße führte zu dieser Haupthinrichtungsstätte. Wir wollen die Hauptstädterstraße hinaufgehen, damit wir einen Blick hineinwerfen zur Färberstraße. Nicht mehr zu erkennen, wie sie früher war. Färberstraße deshalb, weil der aus Lyon vertriebene Färber Pluquet. Vielleicht ist Ihnen Name bekannt von Heidenheim. Große Wirkwarenfamilie Pluquet hat als Färber angefangen, hat den Nesenbach ausgenützt, der damals noch nicht verdreckt war. Deshalb Färberstraße. Und nachher waren da sehr viele Einrichtungen des evangelischen Stuttgart. Etwa der evangelische Saal, steht heute nicht mehr, war an der Stelle, an der nachher die evangelische Buchhandlung einige Zeit war. Ecke Färber und was war es für Straße? Bachstraße. Im evangelischen Saal waren alle zentralen Bibelstunden, die erste Ausbildung der Lektoren in Württemberg. Das war wie heute der Hospitalhof. Man ging in den evangelischen Saal. Alle große Trauernfeiern für große evangelische Stuttgarter Bürger, evangelischer Saal. Also das der Färberstraße und dann gehen wir, haben einen Blick zum Wilhelmsplatz. Also Hauptstädterstraße an der Leonhardskirche vorbei. Ich zeige dann, wo es die Färberstraße hineingeht. Also hier ist die alte Färberstraße hineingegangen. Und vorne sehen wir auch noch mal ein Stück der alten Befestigung. Man merkt also, dass die Hauptstädterstraße schon jenseits an vielen Stellen der Mauern lag. Wurde eben gefragt von einem, der selber Leonhard heißt, warum in vielen Städten ein komisches Gewerbe sich in der Leonhardsviertel angesiedelt hat. Das hing schon seit frühen Zeiten damit zusammen, dass dort Leonhardskapellen, Leonhardskirchen waren, wo die Fuhrleute waren. Und da gab es nicht bloß Kapellen, sondern auch Gaststätten und anderes. Also, ich habe noch, hätte Ihnen sagen sollen, wenn Sie mal Zeit haben in der Leonhardskirche, vorne im Chor ist das Grabmal des großen Humanisten Reuchlin. Stuttgart gibt es auch Reuchlinstraße, aber der Reuchlin, Einflüsse auf Melanchthon, auf die ganze Reformation mit der Erforschung der alten Sprachen. Und wie gesagt, sehen Sie mal, dass Sie in die Sakristei hineinkommen, dass Sie die vielen schönen Bilder derer, die an der Leonhardskirche gewirkt haben, sehen können. Jetzt gehen wir noch ein bisschen vor, bis zum Wilhelmsplatz. Also Rübenholz und sonstiger Markt, Richtstätte, jetzt steht der Brunnen, der ursprünglich hierher gehört, wieder hier. Eine Zeit lang war es ausgetauscht. Als das neue Stuttgarter Rathaus, nicht das jetzige, sondern das vorvorige, auf dem Marktplatz gebaut wurde, war eine Zeit lang hier auf dem Wilhelmsplatz das Stuttgarter Rathaus für etwa 30, 40 Jahre. Und man hat den Rathausbrunnen, der jetzt wieder unten auf dem Marktplatz ist, hierher gehabt, direkt vor dem Haus des Pietistengenerals Gottlieb Scholl. Das war ein Apotheker aus Nagold, der dann vorzeitig in Ruhestand gegangen ist und sein Vermögen dafür eingesetzt hat, dass die evangelische Gesellschaft in Stuttgart aufgebaut wurde. Das war ein Merkmal der Erweckung im letzten Jahrhundert, dass zugleich für alle Formen von Bedürftigen etwas getan wurde. Armenhilfe, Krankheit, Diakonissenanstalt, Weltmission, Bibelverbreitung. 1810, wir kommen nachher an dem Haus Lotter vorbei, in dem der Kaufmann Hering und der Kaufmann Lotter wohnten, die mit eigenen Mitteln die Bibelanstalt gegründet haben. Das Konsistorium kommt immer erst 100 Jahre spät. Wenn nicht wir als Laien anfangen, Einrichtungen zu gründen, können wir lang warten. Konsistorium bremst immer. Und sagt, das darf nicht sein, das ist nicht über unseren Schreibtisch gelaufen. Und so hat Herr Scholl die evangelische Gesellschaft begonnen mit Mädchenwohnheimen, Trinkerfürsorge, Armenfürsorge, Suppenküchen, Haus des Pietistengenerals, der auch sehr viele Gemeinschaften in Stuttgart gegründet hat, zur Vertiefung des geistlichen Lebens. Es waren so gut geistlich geprägte Pfarrer in Stuttgart, dass man nicht Alternativgottesdienste brauchte, aber zur Vertiefung die Stunden opanisch oder altpietistisch hatte. Da hinten war das Geburtshaus Hegels zu sehen. Ist ja immer interessant, der Hegel hat, als er Napoleon vorbeireiten sah, gesagt, ich habe den Weltgeist vorbeireiten sehen. Die Pietisten waren immer viel nüchterner und haben gesagt, das ist ein Vorbild, wie mal der Antichrist sein wird. Also wir sollten uns nicht so schnell rausbringen lassen, auch Philosophen sehen nicht so weit. Leider ist jetzt das Gebäude nicht mehr zu sehen, in dem über 100 Jahre die privilegierte Bibelanstalt war. Bald nachdem sie gegründet wurde, wurde hier auf einem Grundstück, das durchging bis zur Sophienstraße, das große Druckgebäude der privilegierten Bibelanstalt gebaut. Privilegiert deshalb, weil sie keine Steuern zahlen mussten. Der König sorgte dafür, dass sie billig Bibel herstellen konnten. Volksbibeln, unsere schöne Stuttgarter Jugendbibel, Billigausgaben auch des Gesangbuchs. Dafür sorgte die Charlotte Reilen, gab damals schon ein neues Gesangbuch. Das war sehr teuer. Arme Leute können es sich nicht leisten. Wir machen eine Billigausgabe, finanzieren die, dass arme Leute das bekommen können. Und dann vor allem die wissenschaftlichen Bibelausgaben, Hebräisch, Griechisch. Heute in aller Welt sind die Standardausgaben in Hebräisch und Griechisch in der Stuttgarter Bibelanstalt gedruckt, heute vereint mit der weltweiten Bibelgesellschaft im Bibelhaus oben in Stuttgart-Möhringen. Aber hier war die Zentrale der Bibelanstalt im Dritten Reich gestoppt. Weiß noch, mich hat ein Onkel, der da hinten in der Schlösserstraße wohnte, geholt, wie auf Befehl der Nazis auch die Druckbögen der noch nicht gebundenen Bibel auf Lastwagen aufgeladen werden mussten und als Altpapier eingestampft. Also eine Segenstätte durch Jahrhunderte hindurch, Stuttgarter Bibelgesellschaft, auch die Stuttgarter Bibelkonkordanz war ein Standardwerk. Da halfen die Freunde, die mit der Mission verbunden waren, etwa Dr. Christian Gottlob Barth von Calw mit dem Calver Verlagsverein, sehr mit, dass die Augen weit aufgemacht wurden. Noch etwas, auch wenn ich Sie verwirre mit Namen, aber man hört es einmal und stößt vielleicht später wieder drauf. Der Dr. Karl Steinkopf aus Ludwigsburg war als junger Pfarrer Sekretär der Christentumsgesellschaft in Basel und wollte eine schlagkräftige Truppe draus machen für ganz Europa. Er wurde aber dann bald als Pfarrer an die deutsche Savoy-Kirche nach London berufen. Es war ein Segen. Er war einer der Mitbegründer der britischen Foreign Bible Society und hat gesagt, ihr in Stuttgart müsst es auch machen. Das war der Impuls von Steinkopf, eine Tochtergesellschaft der englischen Bibelgesellschaft hier aufzubauen. Er hat über seinen Nachfolger Spittler dafür gesorgt, dass in Basel und rund um Basel Pilgermission Krishona, Basler Mission, Basler Traktatgesellschaft, Basler Bibelgesellschaft, Diakonissenhaus Rien, erste Kinderrettungshaus in Beuken entstanden ist. 50 Einrichtungen der inneren Mission der Bibelverbreitung, alles Ideen von Steinkopf, von der englischen Erweckung aus. Man braucht bloß ein paar Menschen, in denen der Funke zündet und die dann diesen Funken als Feuer weitergeben. Einer dieser Funken ist die Bibelgesellschaft. Steinkopf war meist 4-5 Mal im Jahr von England her, und das war schwieriger als heute, in der Bibelgesellschaft, hat wieder Impulse weitergegeben, Absprachen gemacht, was Stuttgart herausgeben soll, was England herausgeben soll. Kaum war der Napoleon gestürzt, ist der Steinkopf nach Russland, Estland, Südosteuropa, um zu sehen, wo sind Möglichkeiten der Bibelverbreitung. Manchmal geniere ich mich, wie wenig wir unsere modernen Verkehrsverbindungen ausnützen für den Lauf des Evangeliums. Ein kleiner Blick hinauf zu den Höhen der Karlshöhe und zu den Villen der Humboldt- und Hohenzollernstraße. Als die neuen Fabrikanten Stuttgarts reich wurden, haben sie ihren Reichtum gezeigt, indem sie die Villen bauten, oben, wo die Türmchen sind, festungsähnlich an der Hohenzollern- und Humboldtstraße. Eine schöne Geschichte, darunter war auch der Fabrikant Wilhelm Benger. Ein Strumpfwirker aus Dägerloch, sein Grab ist hinter der Dägerlocher Kirche, der plötzlich sich eine Erfindung zunutz gemacht hat, die jägersche Männerunterwäsche. Das muss furchtbar gebissen haben. Aber die Leute haben es wie angebrütete Eier gegessen, das heißt die Hose nicht, aber sie haben sie angezogen. So meint, es sei sehr gesund. Und er hat ein Millionenvermögen gemacht, heute Benger Ribana. Und er hat 4 Töchter gehabt und hat gesagt, jede von euch kriegt eine 500.000 Goldmark, wenn sie einen frommen Mann bringt. So sehen Sie, es war doch evangelistische Heiratspolitik. Und die eine hat den Dr. Speed geheiratet, Missionarssohn in Maulbronn, der mit dem Geld das Krankenhaus Maulbronn gebaut hat, in dem heute dieses Rehabilitationszentrum für kranke Kinder ist. Die andere hat sich den Stadtvikar Weiser angelacht. Der wurde Leiter des in Bankrott gegangenen Diakoniewerks Schwäbisch Hall und hat mit seiner 500.000 Schwäbisch Hall saniert, dass es heute die große Diakonissenanstalt ist. Also, der hat mit seinem Gedanken als Fabrikant eine gute Idee gehabt. Das kommen Männer her. Ich hab's Geld und wenn das beides zusammenkommt, wird's recht. Also, wenn ich an der Humboldtstraße vorbeikomme, heute ist ein schönes Altenheim in der Villa. Vorne dran sind meistens die Häuser für den Johann, für den Kutscher, Gels Kutscherhaus. Was für wunderbare Weinberge hinauf zur Karlsee. Denke ich drauf, das war gerade erst vor 100 Jahren die ganze Geschichte. Also vor uns die Türme der Marienkirche, die einzige katholische Kirche im ganz evangelischen Stuttgart war die Eberhardskirche, Königstraße, deren Steine von der Solitude an die Königstraße gebracht wurden. Nur auf der Solitude war, weil der Herzog ja zeitlang katholisch war, eine katholische Kirche, aber mit der Bevölkerung, die aus ganz Württemberg einströmte, kamen auch sehr viele Menschen aus dem katholischen Oberland und man brauchte Kirchen. Die Marienkirche ist deshalb genauso wie die gotische Johanneskirche interessant, auch wie die Matthäuskirche, weil es zurückgeht auf den Prälat Grüneisen und den Prälat Kapf, Stadtpfarrer in der Stiftskirche, dass ein evangelischer Kirchbauverein gegründet wurde. Mit den entstehenden Städten die Frage, wie baut man recht Kirchen? Auch die katholische Kirche musste sich der Frage stellen. Und man hat sich den Baumeister Leins, der Bauer des Königbaus Villa Berg, als Berater herangeholt. Und der Leins hat gesagt, solange uns nichts Besseres einfällt, kopieren wir alte, schöne Kirchen. Wenn Sie nach Marburg kommen, werden Sie sehen, die Marienkirche ist eine reine Kopie der Elisabethenkirche von Marburg. Und der Johanneskirche am Feuersee sind ganz viele Stilelemente von Chartres, von der Kathedrale von Chartres aufgenommen. Erst der berühmte Architekt und Baumeister Elsässer, Dekansohn, Baumeister der Markthalle, hat gewagt, einen neuen Stil zu machen, etwa die Geisburger Kirche hinterm Gaskessel, typische Elsässer Kirche. Oder etwa der Dolmetsch, Leins Schüler, hat Versuche gemacht mit der Markuskirche, in einer Art Jugendstil. Aber waren die ersten Versuche, einen eigenen Ausdrucksform zu finden. Und manchmal, wenn ich unsere modernen Betonbunker sehe, denke ich, hätte sie lieber wie im letzten Jahrhundert gesagt, dann kopieren wir lieber schöne alte Kirchen. Paulinenstraße, Paulinenbuckel hat man früher gesagt, es wird jetzt gar nicht mehr so deutlich, rechts drüben war der Lämmerstall. Also die aus der Weidlischen Schule hervorgegangene evangelische Töchterinstitut, über dem Eingang stand, weide meine Lämmer, deshalb der Lämmerstall. In den 30er Jahren wurde dann das Mörike Gymnasium gebaut, unter Leitung von Rektor Klass, dem Vater unseres Bischofs. Also hier Lämmerstall und das Stiftsgemeindehaus, in dem sehr viele Kurse, etwa Ausbildung, Gemeindehelferin stattfanden. Gegenüber, man sieht nur so ein Stück vom Dach, war das Zentrum der Hanischen Stunde. Der Prälat Kapf, der das Stuttgarter Gottesdienstleben belebte. Zwei Jahre lang war er Prälat gewesen, hat er gesagt, da kommt nichts dabei raus und wurde Pfarrer in der Stiftskirche, der durch drei Jahrzehnte hindurch als Stiftskirchenpfarrer das Stuttgarter geistliche Leben belebt. Sein Hauptthema war das Gebet. Unser Herz muss sich emporschwingen zu Tabors Höhen. War genau das Gegenteil von dem, was der Hofhager gesagt hat, kommt herunter von den hohen Türmen der Religiosität, hat man den Kapf gern gehört. Und der Kapf hat gesagt, die Leute, die im Glauben angesprochen sind, müssen in die Stunden. Und hat das Netz der Stunden ausgedehnt, zu den Hahnern ist er am liebsten gegangen, Wir kommen nachher am Haus der Altpietisten vorbei. Es gab eine Fülle von Stunden und er hat gesagt, die Stunden, die Gemeinschaftsleute sind oft viel zu stark geprägt. Für einen Außenstehenden ist es zu schwierig, Anschluss zu finden. Deshalb muss ich neue Kreise, Gruppen, wir würden sagen Hauskreise, gründen. Er hat den CVM Stuttgart ausgebaut, sodass 1902 dann mit freien Spenden dieses neue Vereinshaus, wir sehen den grünen Turm, gebaut werden konnte, kostete damals 2 Millionen Goldmark, alles mit privaten Stiftungen finanziert. Der Nesenbach war im Keller gestaut zu einem Hallenbad. Wo haben wir je in der Nachkriegszeit ein Jugendhaus oder Gemeindehaus mit Hallenbad gebaut? Die haben schon 1901 gebaut. Lehrlingsheim. Hinter dem Furtbachhaus war einer der schönsten Säle Stuttgarts. In der Nachkriegszeit hat der Landtag drin getagt. Und Silberburgstraße 187. Da hat nicht bloß der Siegfried Schäffbuch und andere Leute gewohnt, sondern auch unser verehrter Landesbischof Theophil Wurm, der bald in den 30er Jahren in ganz große Schwierigkeiten kam mit der Partei. Das heißt, es war dumm von den Nazis, ihm und dem Oberkirchenrat Schaufler Hausarrest zu verarzten, mit dem Vorwurf, sie hätten Devisenschmuggel gemacht. Die haben nichts anderes gemacht, als dass die Gelder, die Opfergelder vom Erscheinungsfest, die für die Basler Mission gegeben waren, nach Basel transferiert wurden. Das war schon Devisenschmuggel. Und als er inhaftiert war, Polizei vor dem Haus, war es Dr. Siegfried Ernst, der große Vorkämpfer gegen Abtreibung, wo man immer meint, es sei ein bisschen merkwürdig. Katholisch geworden, mal schauen, manches zum katholisch werden. Jetzt, der in Tübingen einen Sonderzug organisiert hat und von heute auf morgen 700 Studenten, Studentinnen gab es damals kaum noch, zusammengebracht hat, mit Sonderzug hierher gebracht, um eine Protestdemonstration zu machen. Man hat gesagt, wenn die Polizei kommt oder geheime Staatspolizei, dann singen wir das Deutschlandlied und die Fahne hoch. Da müssen sie nämlich während der Zeit Polizei salutieren und Gestapo so machen. Und dann hauen wir ab hinten durch die Anlage. So war es auch. Die Polizei hat lang begriffen, was los ist. Und die haben alle verduftet, es wurde keiner festgenommen. Die sind unter das Singen der Deutschlandlied abgezogen. Also das, es gab immer einzelne mutige Leute mit Ideen. Und die Nazis haben damals eine Schlacht verloren, weil sie merkten, wie das Kirchenvolk, selbst die begabten Studenten von Tübingen, hinter ihrem Bischof stehen. Das ist auch die Stelle in den Lebensbeschreibungen von Frau Marie Wurm, heißt immer wieder, ich gab Vater ein Malagele. Aber ein Malaga-Wein zur Stärkung, aber ich sage immer, das war wieder Trunk, den der Engel Gottes dem Elia gegeben hat. Sie hat hinter ihrem Mann hergebetet, wenn er beim Gauleiter Murr oder beim Kultusminister Mergenthaler einen schwierigen Kampf zu bestehen hatte. Die meisten von uns werden ihn vielleicht gar nicht mehr kennen. Er hatte wie Bismarck eine ganz hohe Stimme, liebe Gemeinde. Denken Sie, so Volksredner, war große Gestalt. Und in der Kirchengeschichte bewandert, er hat die ganzen Nazis ausgehebelt. Er konnte nicht sagen, was hier geschieht, ist Unrecht. Aber er konnte sagen, im Römischen Reich, wenn ein Terrorregime war, war es meist so, dass Einzelner alle Macht an sich gezogen hat. Dann hat jeder gewusst, was gemeint ist. Also, hochinteressierter Mensch. Blick nochmal auf die Marienkirche und dann gehen wir die Marienstraße hinunter auf die Königstraße. Wir sehen jetzt hinter diesem neuen Gebäude wenigstens einen Teil des Zentrums der Hanischen Gemeinschaft. Bei dem Bau der Paulinenbrücke wurde extra Rücksicht darauf genommen, dass das Haus bestehen bleibt. Jetzt haben sie aber es verkauft und das Zentrum, die Zentrale der Haner ist in Böblingen.
Ist alles grün?
Alles grün gewesen. Ein Blick hinüber auch zur Infanteriekaserne, die ja bloß zwei Stockwerke hoch war, erst nach dem Krieg hochgebaut worden. Stuttgarter berühmte Infanterieregiment 119. Und alles, was dann hinausgeht, Sie sehen es an diesen Häusern, ist eigentlich Gründerzeit, Stuttgarter Westen entstanden. Feuersee war ein alt angestauter See seit dem Mittelalter für Feuerzwecke, dass man die Falle aufmacht und das Wasser hineinströmt. Und es wurden etwa 300 Eichenpfähle in den Moorgrund gerammt, damit die Johanneskirche gebaut werden konnte. Nur mit Spenden, kein Geld der Landeskirche. Es gab damals auch noch gar keine Kirchensteuer. Kirchensteuer gibt es erst etwa ab 1880. Und die freien Kirchbauvereine, ich glaube, das hat wieder die Zukunft. Wir müssen wegkommen von der Kirchensteuer und wieder auf freie Vereine zugehen. Nur dort, wo aktive Leute sind, kann auch etwas entstehen. So. Eben werde ich gefragt, wo eigentlich früher der Oberkirchenrat war. Es gab ja nur ein königliches Konsistorium. Durch Erfindung der Reformation war der Landesbischof zugleich der Landesherr. War bei uns bis 1918 so. Erst dann bekamen wir einen Kirchenpräsidenten und durch Einführung von Adolf Hitler einen Landesbischof. Hitler wollte nur mit Bischöfen verhandeln und nicht mit Präsidenten. Und da hat man den Kirchenpräsident Wurm umgespritzt zum Landesbischof. Aber deshalb war es eine herzogliche oder königliche Konsistorialbehörde. Zuerst in der alten Kanzlei, da wo heute die Säule mit dem Engel ist, ging eine Holzbrücke hinüber zum alten Schloss, sofort zum Herzog. Zweites Gebäude war das Stockgebäude, an dem wir nachher vorbeikommen, wo unten die Firma Benger-Ribana drin ist und einer der schönsten Weinkeller von Stuttgart ist. Unten gehen Sie mal bei Benger-Ribana in den Keller. Herrlicher Keller, herzoglicher Keller. Es hieß Stockgebäude, weil das Geld ausging und das Gebäude bloß bis zum ersten Stock gebaut war. Als dann weitergebaut wurde, war dann im Stockgebäude das Konsistorium bis etwa 1850 und dann wurde es verlegt in das alte Turn- und Taxische Postgebäude am alten Postplatz. War ein schöner romantischer Platz neben dem kleinen Musikhaus Bart, aber wenn ich das sage, merken Sie da hinten an der Ecke, wo jetzt Rote Bühlplatz ist, da war ein schönes Plätzle, wo der 2er und 21er gefahren ist und da war die alte Turn- und Taxische Post mit dem Oberkirchenrat. Da waren so viele Mäuse in dem Gebäude, dass man heute noch bei den alten Pfarrakten höchstens die Hälfte findet, alles andere ist weggefressen. Und dann wurde ja dann der Oberkirchenrat zuerst Georgstraße nach der Ausbombung und dann auf die Gänsheide, sodass unser Bischof Haug immer sagte, der Paulus spricht von Judenchristen und von Heidenchristen und jetzt gibt es auch noch Gänsheidenchristen. Direkt vor uns stand das riesengroße Gebäude, der große Bazar. Historisch ist der interessant, weil unter dem Einfluss der Predigt von Prälat Kapf, der bis etwa 1870 an der Stiftskirche war, einzelne Stuttgarter Kaufleute sich entschlossen haben, am Sonntag ihre Geschäfte zu schließen. Das hat nicht Gewerkschaft erfochten, Sonntagsruhe, sondern Christen. Unter Verzicht auf großes Einkommen, denn die Bauern vom Gäu und von den Filder sind sonntags, wenn sie nicht schaffen durften, in die Stadt gegangen und haben gekauft. Wenn man die Geschäfte zumacht, war es ein großer Verlust, aber sie haben gesagt, wir wollen anfangen, Sabbatruhe zu machen. Deshalb in dem Gemälde, das von Charlotte Reilen inspiriert ist, vom breiten und schmalen Weg, das Sie vielleicht kennen, spielt die Sonntagsruhe dort eine Rolle, wo oben dem Weg, breiten Weg zur Hölle, die Eisenbahn zu sehen ist. Die Stuttgarter sind, sobald es eine Eisenbahn gab, hinausgefahren in Remstal oder auf den Schönbuch und so weiter und sind nicht mehr in die Kirche gegangen. Was heute Fernsehen ist, das uns die Ruhe nimmt, war damals die Eisenbahn. Also großer Bazar, da waren die ersten Kaufleute, die sich entschlossen haben. Und weiter unten nach dem Mitternachtbau, ich lasse dann wahrscheinlich nicht mehr halten, weil wir dann zügig zum Ende kommen müssen, links das Stockgebäude, unten ist Benger-Ribana drin. Und wenn Sie den Keller sehen wollen, gehen Sie ums Benger-Ribana-Kellergebäude rum und gucken durch eins der Fenster hinunter. Vielleicht animiert Sie es mal, einen Besuch zu machen. Sie brauchen nichts einzukaufen. Sie sagen bloß, Sie wollen den Keller sehen. Also ich habe Sie bloß hierher bemüht, damit Sie auf alten Darstellungen einmal suchen können, dieses schönste aller Marktplatzhäuser mit seinen drei Türmchen und Balkonen, das Lottersche Haus, in dem also 1810 oder nochmal fest 1812 die Stuttgarter Bibelgesellschaft gegründet wurde, parallel dazu in Basel durch den Schwaben Spittler die Basler Mission, die Basler Bibelgesellschaft, Man stelle sich vor, 1817, 1818 waren die schlimmsten Hungerjahre in Württemberg. Und da wurde etwa in Lehrenberg von versammelten Pietistenleuten 290 Gulden am 1. November 1818 auf den Tisch gelegt zur Finanzierung eines Missionars. Da wurde also das Letzte hergegeben für Bibelverbreitung, Missionierung, Evangelisierung. Ein Quellort war das hier. Und dann ein paar Ecken weiter, die Charlotte Reilen, die hat zuerst, obwohl sie Pfarrerstochter war oder gerade deshalb, war sie froh, dass sie dem geistlichen Leben entflohen war und hat sich ins kulturelle Leben gestürzt. Und als ihr drittes Kind plötzlich dann an einem Keuchhusten oder Diphtherie gestorben ist, hat sie gesagt, ist das eine Strafe Gottes? Da hat eine Seelsorgerin gesagt, nein, sie ist wie bei den Schafen. Wenn das kleine Schäflein, wenn die Schafmutter nicht mitkommt, nimmt der Schäfer das Schäflein auf den Arm, dann lauft auch die Mutter hinterher. Aber es hat sie nicht getröstet, sondern erst als der Pfarrer dann ihr von der Quelle des Lebens etwas sagte, die allen Durst stillt, da wurde ihr Leben verändert. Deshalb auf dem Bild vom breiten und schmalen Weg, das sie inspiriert hat, der Maler ist unbekannt, ist die erste Gestalt auf dem schmalen Weg ein Wanderer, der unter einer Quelle, da ist das Kreuzeszeichen drüber, verlangend trinkt. Quellwasser hier am Stuttgarter Marktplatz, nicht bloß durch das Haus Lotter und Reilen oben, sondern auch in der Bandgasse durch den Hofküfermeister Engelmann und die Familie Blumhardt, die hier gelebt hat. Wir gehen gerade noch durch die Bandgasse hindurch, man hat keinen Eindruck, da war früher Küferei, Nebenküferei, der ganze Platz ist vollgestanden. Aber was, früher hat der Schreiner auf der Gasse geschafft und hat seine Särge zusammengenagelt und der Küfer hat auf der Gasse geschafft. Und so war hier die Bandgasse der Platz für die Küfer Stuttgarts. Hier haben wir wenigstens mit einem kleinen Skizze einen Eindruck, was hier für Häuser gestanden sind. Dass hier einst die Lorcher Kelter mit 10 Scheuer war, 1944 zerstört, im Jahr 1486 erbaut. Um die Ecke, da wo jetzt die Landesgirokasse ist, war die Stiftspropstei. Und danach, daneben stand das alte Steinhaus, eines der ältesten Häuser Stuttgarts. Hier Halskade, so schön. Deshalb noch etwas zur Stiftskirche. Die zentrale Kirche für den Stuttgarter Raum war zuerst die Cannstatter Uffkirche und dann wurde die Rechte an die Cannstatter Stadtkirche vergeben. Und hier war eigentlich nur eine Tochterkirche der Cannstatter Stadtkirche. Deshalb regen sich die Cannstatter auf und sagen, wir sind älter, nicht? Und dann ist aber dadurch, dass das Chorherrenstift von Beutelsbach, das Herzogliche, die Württemberger kommen ja von Beutelsbach, hierher verlegt wurde mit der Grafengrablege, wurde das die sogenannte Stiftskirche. Das Chorherrenstift war einige Ecken weiter untergebracht, alles zerstört, schon vor 1944. Und die Stiftskirche, der Turm wurde nie ganz vollendet, weil das Geld ausging. Es ist so ähnlich wie beim Ulmer Münster gewesen im Mittelalter. Bloß im Ulmer Münster hat man vor 100 Jahren noch die Spitze draufgesetzt. Und hier hat man den Turm in seiner klassischen Gestaltung gelassen. In den Streit um den Umbau der Stiftskirche möchte ich mich nicht einmischen, außer dass ich sage, hat sich immer bewährt, etwas zu warten. Jetzt die Initiative hat sehr viel für sich, dann könnten wir nämlich auch Pro Christ in der Stiftskirche machen, wenn die nicht ab 1. Oktober umbauen würden. Aber das ist sehr eigensüchtig gedacht für unsere Anliegen. Ganz wichtig, ein Wallfahrtsort für viele Katholiken Polens, weil die Agnes von Liegnitz hier beerdigt ist. Unter dem kleinen Turm ist die Grablege des Württemberger Herzogs Ulrich IV. Oder des Heizbaren, ich weiß nicht, wie er ist, wie der Anna von Liegnitz, die aus dem polnischen Königsgeschlecht stammt und beinahe in Polen als Heilige verehrt wird. Dann da drüben das alte Schloss, links Kanzlei mit dem Konsistorium. Wenn wir jetzt dann am alten Schloss vorbeigehen, sollten wir nicht vergessen, dass es ja eine Ironie der Geschichte war, dass fast alle Kirchen Stuttgarts im Krieg zerstört wurden, Markuskirche am wenigsten, aber die einzige Kirche, die nicht zerstört wurde, war die Schlosskirche, in der die Gottesdienste der deutschen Christen stattgefunden haben. Da ist also das Führerbild auf dem Altar gewesen, Gott straft nicht sofort. Aber wir konnten dann gleich im Winter 45, 46, als der aus dem Krieg zurückgekommene Kurt Hennig, Jugendpfarrer von Stuttgart, würde die erste Jugendevangelisation der eiskalten Schlosskirche abhalten. Und wer dann noch Mut hat, wieder der Heimat zuzugehen, wir gehen an der Markthalle vorbei, denken Sie an Elsässer, der auch einen neuen Kirchbaustil nach Württemberg gebracht hat, nicht bloß Markthallen gebaut hat. Wir kommen dann am Waisenhaus vorbei, ich erzähle da nicht mehr viel. Das Waisenhaus war eine königliche Einrichtung, das heißt herzogliche. König gab es ja erst ab 1806. Zuerst Leibgarde-Husaren-Kaserne, nachdem aber der Eberhard Ludwig dann seine Residenz nach Ludwigsburg verlegt hat, wurde das große Waisenhaus eingerichtet, eine Dependance, ein Ableger des Ludwigsburger Waisenhauses, geprägt von verantwortlichen Seelsorgern. In Ludwigsburg war es der Israel Hartmann, einer der großen Pädagogen. Sein Enkel war dann der Christian Heinrich Zeller mit Beugen. Die hatten es im Blut, die christliche Pädagogik. Pestalozzi hat immer gesagt, das ist's, was ich eigentlich wollte, diese christlichen Einrichtungen. Und so haben hier der Waisenhausvater Seitz, ein Bengelschüler, schon dagegen sich gewehrt, dass automatisch Bibelverse auswendig gelehrt werden. Er hat ein neues Katechismusbüchlein erfunden mit biblischen Erzählungen. Der Waisenhausvater Groß, der eine Erweckung im Lehrenberger Raum ausgelöst hatte, der Waisenhausvater Dettinger, Christen haben dies staatliche Waisenhauswesen geprägt, bevor dann die Christen gesagt haben, es reicht gar nicht, diese staatlichen Einrichtungen. Nach den napoleonischen Kriegen war die Not so groß, viele Kinderbanden sind bettelnd durchs Land gezogen, dass die Christen selbst Einrichtungen aufgebaut haben, Lichtenstern und Tempelhof und Korntal und Wilhelmsdorf und Schönbühl und Urbach, um die armen Kinder aufzunehmen und zu unterrichten. Aber sie hatten Erfahrungen gesammelt in Pädagogik in diesen staatlichen Waisenhäusern, wo sie die Verantwortung übernommen haben. So, jetzt danke ich für Ihr Aushalten. Ich bewundere Sie, dass Sie so durchgehalten haben. Und das nächste Mal gehen wir in der Schlosskirche. Da gibt es eine Extrakapelle für den König Karl und die Königin Olga, die ja auch aus dem Zarenhaus kommt. Der König Karl hat nicht viel geleistet. Wer der König Wilhelm, der war ja 50 Jahre Regent, sehr liberaler Mann, Erfinder Landesbibliothek, staatliche Galerie, Volksfest und so weiter. Der Wilhelm hat sehr viel aufgebaut. Der Karl stand sehr im Schatten seines Vaters und seiner Frau. Die Olga hat alles initiiert. Karl-Olga-Krankenhaus, überall Karlstift. Vom Karl findet man sonst bloß die Förstersteine, die Karlsteine, die haben ihn sehr verehrt. Und dann kam Wilhelm II., das war eigentlich der beste Bischof, den wir nach dem Christoph hier im Land hatten. Und in der Grablege sind sehr viel beerdigt, es gibt ja da einen Schein, wer alles beerdigt ist. Die letzte, die beerdigt wurde aus dem Königshaus, ist die Henriette, die Herzoginwitwe, die im Schloss in Kirchheim gelebt hat und durch ihre Töchter, die Königin Pauline, nachgewirkt hat. Aber das ist eine extra Geschichte. Bitte? Es ist das Grab, Erinnerungsmal an Johannes Brenz. Brenz wurde hier zu Füßen der Kanzel beerdigt, da erinnert noch eine Grabtafel, dass hier das Grab von Brenz war, aber schon als dann im 30-jährigen Krieg das aufgebrochen wurde, weil man sehen wollte, ob nicht eventuell noch ein goldenes Prälatenkreuz oder was drin ist, hat man auch zugleich die Gebeine ausgeräumt. Das ist bloß nur die Erinnerung, dass das Grab da ist. Und deshalb, der Brenz hat gesagt, ich möchte da beerdigt sein, damit, wenn Irrlehre von der Kanzel verkündigt wird, ich aufstehen kann und sagen, stimmt nicht. Aber sonst hätte er schon ein paar Mal rauskommen müssen.